1. Es ist 7 Uhr.
Ö1 Morgenjournal.
Guten Morgen, es ist Dienstag, der 7.7. und ich bin Veronika Filitz. Vieles hängt heute mal wieder mit Donald Trump zusammen, der NATO-Gipfel in Ankara zum Beispiel. Ein Zeichen der Einigkeit, der Geschlossenheit, der Stärke soll von diesem Treffen ausgehen, aber wie weit das gelingt, hängt eben vor allem vom US-Präsidenten von den USA ab. Ulrike Franke von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations ist dazu gleich zu Gast. Auch der Fußball, die Fußball-WM hat mittlerweile mit Donald Trump zu tun. Seine Intervention, die rote Karte gegen einen US-Stürmer zurückzunehmen, hat dem US-Team aber nichts gebracht. Belgien gewinnt 4:1 gegen die USA, ein bisschen auch gegen die FIFA und Donald Trump. Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Fußballfunktionär Georg Pangl. Auch beim Thema Iran-Krieg kommt man an Donald Trump eigentlich nicht vorbei. Wir probieren es aber, weil wir uns die Ölpreise anschauen. Die sind nach Ausbruch des Kriegs in die Höhe geschnellt. Jetzt sind sie aber wieder dort, wo sie vor 4 Monaten waren. Und mit den Forderungen, die da jetzt nach dem Bericht der Hirtenberg-Kommission laut werden, mit denen hat Donald Trump dann fix nichts zu tun. Auch nicht mit dem Wetter. Das zeigt sich heute windig und teilweise nass. Wir beginnen aber doch bei Donald Trump und in Ankara beim 36. Gipfeltreffen in der 77-jährigen Geschichte der NATO. Alle Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer werden da erwartet, eben auch der US-Präsident, auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird anreisen und weitere Unterstützung für sein Land einfordern. Klingt soweit alles nach dem Üblichen, diesmal geht's aber um mehr, um die ganz große Frage, ob Donald Trump und damit die USA bei der Stange gehalten werden können. Rosa Leyen berichtet.
Ankara wirkt leergefegt. Innerhalb der sogenannten roten Zone dürfen sich nur eigene NATO-Shuttlebusse bewegen. 56.000 Polizisten sind im Einsatz. Die Stadt ist voller blauer NATO-Plakate. Eine gemeinsame Zukunft in Solidarität oder der Schlüssel zum Frieden steht da geschrieben. Unwidersprochen, denn jene, die gegen die NATO demonstrieren wollten, wurden verhaftet. Und kritische türkische Journalisten wurden diesmal nicht akkreditiert. Eine schwere Verletzung von NATO-Werten, meint Serkan Demirtas, Ankara-Chef von Hürriyet Daily News. Es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass sich auf der einen Seite all die Staats- und Regierungschefs hier für die Sicherheit der Welt versammeln und auf der anderen Seite wird in der Türkei hart durchgegriffen. Kein gutes Zeichen für die Zukunft des gesamten Bündnisses. Darauf angesprochen weicht NATO-Generalsekretär Mark Rutte aus. Demokratie ist mehr als nur Wahlen. Demokratie ist auch freie Presse. In Demokratien sind auch Demonstrationen wichtig. Es ist für die NATO wichtig, dass Medienvertreter NATO-Events persönlich besuchen können. Das umfassende Demonstrationsverbot in Ankara rund um den Gipfel lässt Rutte unerwähnt. Die Türkei wird ihre Fähigkeiten in der Verteidigungsindustrie hervorheben. Alle wollen dieser Tage aufrüsten. Aber wie? Auf diese Frage hat die Türkei eine Antwort parat. Sie präsentiert sich als Lösung des Problems, so Serkan Demirtas. Sie sagt, ich habe mehr als 3.000 Unternehmen, die auf Verteidigung spezialisiert sind. Warum also keine große Zusammenarbeit? Warum nicht gemeinsam entwickeln und herstellen, was eure Armeen brauchen? In bilateralen Gesprächen mit Donald Trump wird erwartet, dass Recep Tayyip Erdogan auf die Aufhebung der US-Sanktionen drängt, sowie auf F-35 Kampfjets. Für Europa geht es zum einen darum, die Unterstützung der Ukraine zu bekräftigen. Zum anderen soll ein Eklat mit dem US-Präsidenten vermieden werden, wie es ihn in der Vergangenheit bereits gab. Für einen erfolgreichen Gipfel braucht es also gar nicht so viel. Solange Trump bei Laune gehalten wird, die Stimmung nicht kippt, wird alles gut.
Vielleicht ein hehrer Wunsch angesichts der angespannten internationalen Lage, aber was ist wirklich von diesem NATO-Gipfel zu erwarten? Darüber möchte ich mit Ulrike Franke sprechen von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Frau Franke.
Einen schönen guten Morgen.
NATO 3.0 ist so ein Schlagwort, das vor diesem Gipfel kursiert. Soll eine neue NATO beschreiben, eine europäischere? Ist das realistisch?
Ja, ob das realistisch ist, ist inzwischen gar nicht mehr so die Frage, denn es ist das, was passieren muss und zum Teil passiert. So ein anderes Schlagwort in diesem Zusammenhang ist auch, dass wir vom sogenannten Burden Sharing zum Burden Shifting gehen. Soll heißen, die Last soll nicht mehr einfach geteilt werden zwischen den Amerikanern und Europa. Das war so ein bisschen das Schlagwort der vergangenen Jahre, wo es darum ging, dass die Europäer mehr investieren müssen. Jetzt soll eben die Last verlagert werden und das ist genau diese NATO 3.0, wo die Europäer nicht alleine, aber doch mit deutlich weniger Unterstützung der Vereinigten Staaten agieren können müssen. Und da gehen wir langsam hin. Und das vorzubereiten, das ist jetzt die große Aufgabe eben der NATO-Länder und auch für diesen NATO-Gipfel.
Das heißt, die europäischen NATO-Staaten hoffen da auf größtmögliche Einigkeit, aber treten die Europäer überhaupt wirklich geschlossen auf?
Also die Europäer hoffen erstmal darauf, oder was die Europäer brauchen, ist eine Vorhersehbarkeit von Seiten der USA. Das größte Problem ist tatsächlich gar nicht mal, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung reduzieren und wegziehen. Das ist ein großes Problem, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das größte Problem ist, dass sie es auf die Trump'sche Art und Weise tun. Soll heißen, heute das, morgen dies. Heute ziehen wir das zurück, morgen kündigen wir diesen Rückzug an. Und das macht es wahnsinnig schwierig für die Europäer, sich darauf vorzubereiten. Insofern, was wir brauchen, ist ein Plan, Vorhersehbarkeit, Zeitlinien, all sowas. Und Sie haben recht, was natürlich extrem wichtig ist. Transatlantische Einigkeit haben wir dieser Tage nicht, muss man zugeben. Es gibt einen Bruch zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Was wir jetzt brauchen, ist europäische Einigkeit, dass die Europäer da geeint auftreten. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Wir hatten unschöne Momente, als es darum ging, Spanien zu kritisieren und andere. Aber ich habe da doch ein bisschen Hoffnung, als dass die Europäer doch aus vergangenen Krisen, Stichwort Grönland, Iran etc., gelernt haben, dass wenn sie geeint auftreten, sie durchaus einen Einfluss haben können. Aber mal sehen.
Mal sehen, der US-Präsident Donald Trump hat ja vorab erklärt, er komme eigentlich nur aus Respekt vor dem Gastgeber, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ist also Trump, der autoritäre Gastgeber, dann trotzdem einmal mehr lieber als die traditionellen Verbündeten? Also was für ein Zeichen sendet er da an seine NATO-Partner?
Ja, das Zeichen, das er immer wieder gesendet hat seit 2016 in seinen Amtszeiten. Es ist leider so, dass es in der Tat so ist, dass er im Zweifel mit eben Erdogan und ja anderen eher autoritären Staats- und Regierungschef besser kann als mit seinen Verbündeten. Er hatte immer besonders irgendwie eine Zielscheibe auf die europäischen Verbündeten. Ich höre tatsächlich auch Gerüchte, dass es vielleicht gar nicht in Zukunft jedes Jahr einen NATO-Gipfel mehr geben wird. Sie hatten ja auch gesagt, es war der 36. oder es ist der 36. NATO-Gipfel in 77 Jahren. Also steht da jetzt auch nirgendwo, dass es jedes Jahr einen NATO-Gipfel geben muss. Und es scheint wohl so, dass ja Donald Trump diese Gipfel so blöd finde, dass er das vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr machen will. Und auch die Europäer, für die Europäer ist das ja auch so eine Frage. Mit jedem NATO-Gipfel kommen dann ja auch neue Erwartungen und so weiter und auch so ein bisschen so ein Zittern. Insofern, ich halte es gar nicht für unmöglich, dass man vielleicht sagt, gut, das machen wir jetzt gar nicht mehr jedes Jahr. Aber klar, also das Signal ist eindeutig, Trump interessiert sich nicht wirklich für die NATO, nicht wirklich für europäische Verteidigung, hat seine Probleme mit Europa. Europa ist ja teilweise fast Feindbild Nummer eins und all das drückt sich eben aus in diesem ganzen Verhalten, was wir da jetzt sehen.
Er hat ja Donald Trump, seine Bündnispartner, also die Europäischen vorab, heftig kritisiert, wenn es zum Beispiel um den Irankrieg geht. Da hat Trump die NATO zuerst nicht eingebunden, jetzt wirft er den europäischen Partnern vor, die USA nicht unterstützt zu haben. Ist das alles nachvollziehbar?
Naja, aus der Trump'schen Sicht sicherlich schon. Für die Europäer war natürlich dieser Krieg gegen den Iran eine ziemliche Katastrophe. Kaum ein Europäer war dafür. Es gibt jetzt keine Freunde des iranischen Regimes in Europa, aber man hatte eben die Sorge, dass das eskaliert, dass ja die Straße von Hormuz geschlossen wird, dass es eben nicht so einfach ist, das iranische Regime abzusetzen. Sprich, man hatte Sorge, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist und dass man da nicht mitmachen wollte, gerade wenn man ja auch vorher überhaupt nicht eingeweiht wurde und gefragt wurde, sollte eigentlich niemanden überraschen. Ja, ob das Donald Trump überrascht hat, ich weiß es nicht. Die NATO hat in diesem Kontext eigentlich sowieso nichts zu suchen. Und Donald Trump hat auch nie irgendwie offiziell die NATO angefragt. Insofern für die NATO ist es auch so ein bisschen schwierig, als dass das nicht ihre Aufgabe ist. Und ja, eigentlich sollte das nicht so ein Thema sein. Ich könnte mir vorstellen, dass, Stichwort transatlantische Einigkeit, die europäischen Verbündeten Donald Trump im Zuge dieses Gipfels vielleicht irgendwas anbieten werden. Stichwort Minenräumung in der Straße von Hormuz. Wir haben ja auch diese englisch-französische Initiative zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormuz, allerdings erst nach Kriegsende. Also soll heißen, vielleicht versucht man da so ein bisschen auch zu zeigen, dass auch die Europäer da was leisten können, aber so richtig wollen wir es nicht. Wir können auch in der Region absolut nicht mehr als die Amerikaner, muss man auch ganz klar sagen. Daher, ja, ich glaube, Iran ist so ein Thema, aber jetzt auch nicht das Allerrelevanteste.
Es gibt aber noch andere Streitthemen und die Sorge vor einem großen Eklat, haben wir im Beitrag gehört, die ist auch groß. Frau Franke, Sie haben es gesagt, schauen wir mal, der Gipfel beginnt heute, läuft bis morgen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ulrike Franke war das von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Dankeschön. Und was auch ein Streitthema oder ein Thema bei diesem Gipfel sein wird, Europa und die Verteidigungsausgaben. Europa rüstet auf, selbst Österreich. Milliardeninvestitionen sind vorgesehen. Ein Fokus liegt dabei auf der Luftabwehr. Da reden wir dann in Österreich von der Initiative Sky Shield. Das ist ein multinationales Projekt zum Aufbau eines gemeinsamen europäischen Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsystems. Die erste Gerätschaft wird in den nächsten Monaten eintreffen, und zwar aus einem Schweizer Werk des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Aus Zürich berichtet Felix Nowak.
Es sind seltene Einblicke in ein Zentrum der europäischen Rüstungsindustrie. Fabrikshallen, in denen militärisches Gerät steht, vom fertigen Fliegerabwehrgeschütz bis hin zu einer ganzen Reihe an langen schwarzen Metallrohren, den Läufen für die Kanonen.
Das ist die Waffenmontage, also unsere Waffe ist ja das eigentliche Kern-Know-how hier aus Zürich, Revolverkanone.
Sagt Oliver Dürr, Leiter der Rheinmetall-Division für Luftabwehr, bei seiner Führung mit Medienvertretern aus der Schweiz und Österreich. Wir befinden uns im Zürcher Stadtteil Oerlikon, ein Name, der seit Jahrzehnten fest mit Fliegerabwehrkanonen verbunden ist. Heute floriert das Geschäft, sagt Dürr.
Ja, wir sind von einem Nischenanbieter im Moment zu einem Serienlieferanten geworden. Das heißt, wir haben tagtäglich Kunden, die unsere Systeme anschauen, unsere Systeme testen und dann am Schluss eventuell auch kaufen wollen.
Seit den 1970ern betreibt das Bundesheer Oerlikon Zwillingskanonen für die Fliegerabwehr. Sie werden derzeit in der Fabrik modernisiert. Die hier präsentierten Geräte müssen noch getestet werden. Heuer sollen die ersten zurück ans Bundesheer gehen. Doch es ist nicht der einzige Auftrag für die Republik Österreich. Hier werden auch 36 sogenannte Skyranger-Geschütztürme produziert. Eckige Aufbauten auf Pandur-Radpanzern, die radargeleitet schnelle Feuerstöße abgeben können. Diese Kernkompetenz hier in Zürich ist aktuell wieder gefragt, denn sie kann Drohnen vom Himmel holen und das deutlich günstiger als mit Luftabwehrraketen. Geräte der Firma waren zuletzt gegen russische und iranische Drohnen im Einsatz. Nächstes Jahr bekommt Österreich die ersten Skyranger. Damit wird gleichzeitig die innenpolitisch umstrittene Sky Shield-Initiative langsam mit Leben erfüllt. Bisher allerdings nur in der kurzen Distanz. Die mittlere Distanz bis 50 Kilometer ist im Budget mit einer 500 Millionen Euro eingepreist. Welche Abwehrrakete es wird, soll aber erst bis Jahresende klar sein, so Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP beim Werksbesuch. Die Langstreckenabwehr ist bisher gar nicht budgetiert. Auch daran will sie aber festhalten.
Wir werden uns jetzt über den Sommer bis Ende des Jahres durchaus auch gemeinsam mit dem Finanzministerium damit beschäftigen, wie wir den gesamten Bereich der Luftverteidigung aufstellen, weil es ist ja zum Beispiel auch die Nachfolge der Abfangjäger unserer Eurofighter notwendig, die auch 2035 am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind.
Und Tanner kündigt auch an, dass sich Österreich zumindest stellenweise auch am European Air Shield beteiligen werde, einer Luftabwehrinitiative der EU-Kommission, die nicht nur namentlich mit Sky Shield verwandt ist.
Zu einem anderen Thema kommen wir jetzt, zu König Fußball, in den sich König Trump eingemischt hat. Der US-Präsident scheut ja nicht davor, demokratische Normen und Regeln zu brechen. Und das hat jetzt auch der Fußball zu spüren bekommen. Donald Trump hat interveniert, die Rotsperre gegen US-Stürmer Balogun aufzuheben, hat dem US-Team in ihrem Match gegen Belgien aber nichts gebracht. Belgien wirft die USA klar mit 4:1 aus dem Turnier. Christoph Ott.
Die Belgier feiern in Seattle einen klaren 4:1-Sieg. Damit steht das Team von Trainer Rudi Garcia im Viertelfinale. Wir haben gezeigt, dass Belgien eine große Fußballnation ist. Die Spieler waren hervorragend. Sie haben sich an den Spielplan gehalten. Wir hatten das Spiel über die gesamte Partie hinweg fest im Griff. Wir haben wieder einmal gemeinsam als Mannschaft das Ergebnis erzielt. Damit zeigen die Belgier eine sportliche Reaktion auf die viel diskutierte Aufhebung der Rotsperre von US-Stürmer Balogun, nachdem US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino interveniert hat.
All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff.
Die FIFA erklärt die Entscheidung in 13 Absätzen, in denen der Weltfußballverband die Abläufe aus seiner Sicht darstellt. Am Ende ist aber folgende Begründung entscheidend: Diese Aussetzung der Vollstreckung wurde unter Berücksichtigung sämtlicher besonderer Umstände des Vorfalls sowie der verfügbaren Beweismittel beschlossen. Der Europäische Fußballverband UEFA kritisiert das Vorgehen stark und meint, dass diese Entscheidung eine rote Linie überschritten hat und dass Regeln manchmal Auslegungssache sind. In diesem Fall aber nicht. Am Ende hat es aber dennoch nichts geholfen. US-Stürmer Balogun liefert sein bisher schlechtestes WM-Spiel ab und kommt nur zu einem gefährlichen Abschluss. So muss auch US-Trainer Pochettino eingestehen, dass die Belgier einfach besser waren.
They were better than us. I seen what's on our day.
Belgien trifft im Viertelfinale nun auf Spanien, das sich mit 1:0 gegen Portugal durchsetzt.
Und nachbesprechen möchte ich all das jetzt mit Georg Pangl. Er war für den ÖFB, die UEFA, Spitzenfunktionär, auch Vorstand der heimischen Bundesliga. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Pangl, fangen wir mit dem Ergebnis an. 4:1 hat Belgien die USA besiegt und damit auch Donald Trump und die FIFA. Was meinen Sie?
Ich meine, dass der Fußballgott heute Nacht runtergeschaut hat und wir können uns bei den Belgiern bedanken, dass das Spiel so geendet ist.
Dieser Balogun, um den sich der Skandal dreht, der war wenig überraschend in der Startelf der USA. Der Stürmer hat sich im Turnierverlauf als einer der stärksten Akteure des Gastgebers präsentiert, aber in der Partie, haben wir gehört, war er überhaupt kein Faktor ohne echte Aktionen, wie das heißt. Also wenn wir jetzt einen Strich unter diese Sache ziehen, viel Lärm um nichts, oder ist diese Causa Balogun doch der Skandal, auf den alle ja irgendwie bei dieser WM gewartet haben?
Also ich glaube, gewartet hat niemand drauf. Es waren wunderbare Spiele, es war eine tolle Organisation, aber in der Tat ist es laut den weltweiten Medienberichten und den Expertenmeinungen ein noch nie dagewesener Skandal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft, ein Tiefpunkt, auch in der Geschichte der FIFA. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, hätte Belgien nicht gewonnen und man wäre zum CAS, zum Court of Arbitration gegangen, dann wäre die gesamte Weltmeisterschaft, die ja 11 oder 13 Milliarden einspielt, eine riesengroße Farce geworden. Also da ist sehr viel aufzuarbeiten.
Wenn Sie sagen, ein noch nie dagewesener Skandal, aber auch Cristiano Ronaldo ist schon mal nach einer roten Karte begnadigt worden. Ist gar noch nicht so lang her, war in der Qualifikation gegen Irland, damit er dann von Beginn an bei dieser WM spielen konnte. Also ist diese Intervention, diese Causa Balogun dann doch nicht so ein skandalöser Einzelfall?
Es ist ein riesengroßer Skandal, weil die Regelung, dass eine rote Karte ein Spielsperre automatisch nach sich zieht, die gilt bis in den letzten Winkel auf dieser Welt, bis in die letzten Klassen, auch im Burgenland beispielsweise, wo ich her bin. Und die Causa Cristiano Ronaldo war eine gänzlich andere. Der hatte 3 Spielesperre und die Sperre wurde reduziert. Also er ist zumindest ein Spiel gesperrt gewesen, wobei natürlich das auch zu hinterfragen ist und man hier vielleicht eine Verbeugung vor einem großen Spieler gemacht hat.
Rechtlich alles irgendwie kompliziert, aber dann auch nicht, wenn Sie sagen, eine rote Karte muss ein Spielsperre nach sich ziehen. Was aber ganz sicher übrig bleibt: Gianni Infantino, der mächtige FIFA-Chef, wollte die Fußballregeln außer Kraft setzen, um Donald Trump einen Gefallen zu tun. Eine Entscheidung, die ihm selbst noch gefährlich werden könnte?
Gianni ist so einzementiert, und selbst wenn sich Europa mit 55 Stimmen von 211 oder Ländern quasi dagegen stellen würde, Gianni wird auch, wie schon angekündigt, jetzt auch die nächste Periode noch als FIFA-Präsident gewählt werden. Es geht um die Integrität des Fußballs und die Frage ist, wie man damit künftig umgehen will. Man hat jetzt mit der Erklärung der FIFA gesehen, dass sich der Gianni Infantino, der Präsident, selbst wieder gut darstellen will. Aber eine Anmerkung sei mir noch erlaubt: der Präsident Trump hat nicht gewusst, was er mit dieser Intervention anrichtet. Er hat keine Ahnung vom Fußball und er wollte einfach helfen. Also ohne das schön zu reden, aber es ist unfassbar, was da zwei verhaltensoriginelle Herrschaften mit dem schönsten Spiel, das es auf der Welt gibt, anstellen können.
Die große Frage, die sich jetzt natürlich aufdrängt, ist, wie sehr das alles dem Sport, dem Fußball schadet. Weil die Botschaft kann ja nur sein, der eine kann machen, was er will, weil er ist mächtig. Und bist du mächtig genug, kannst du beim mächtigen anderen einfach intervenieren. Also wird der Fußball damit noch mehr vom Sport zum Politikum?
Ja, und der Fußball muss sich abheben vom Politikum, ob es jetzt EU-NATO-Themen oder sonstige Themen sind, die der Herr Trump da in seiner eigenwilligen Art beeinflusst. Wenn die Herrschaften, die da zuständig sind, das zulassen, ja, aber der Fußball muss sich davon abheben. Und dafür wäre halt der FIFA-Präsident und der FIFA-Rat, wo ja viele namhafte Vertreter drinnen sitzen, zuständig. Und hier müsste es ein ordentliches Korrektiv auch für den FIFA-Fußballpräsidenten geben.
Kann das die UEFA sein? Wir haben sie gehört, der europäische Teil des Weltfußballverbands zeigt sich empört, fassungslos, ob dieser Causa, heißt jetzt auch im Fußball USA gegen Europa?
Naja, es gibt ja schon lange Jahre diese Spannungen zwischen FIFA und UEFA, und die UEFA positioniert sich, hat klare Linien. Man wird sehen, wie das Spiel ausgeht. Es geht ja am Ende des Tages wiederum um Markt und um Geld, aber hier muss man wirklich die Integrität des Fußballs schützen.
Sagt Georg Pangl, langjähriger Spitzenfunktionär im Fußball. Also auch wenn die USA ausgeschieden sind, die Causa ist noch nicht so ganz vom Tisch, für die USA nicht, für den Fußball nicht. Vielen Dank, Herr Pangl, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne.
Und beim Irankrieg waren wir ja vorher schon kurz mal. Der hatte massive Auswirkungen auf den Ölpreis und damit auf Benzin und Diesel. Jetzt kann ich das aber mit Betonung auf hatte sagen, denn der Ölpreis ist wieder dort, wo er vor dem Krieg war. Bei 72 US-Dollar für ein Fass der Ölsorte Brent, das entspricht ziemlich genau dem Wert von vor vier Monaten. Der Hauptgrund für diese Preissenkung ist, die so wichtige Straße von Hormuz ist frei, damit sind Öllieferungen wieder möglich. Und mittlerweile gibt es auch Alternativrouten und die Ölfördermengen wurden erhöht. Das könnte die Preise stabil niedrig halten, berichtet Johannes Ruprecht.
Die Weltwirtschaft hat über Monate hinweg gelernt, mit geringeren Ölmengen zu funktionieren. Noch vor einem halben Jahr wurde ein Fünftel des weltweiten Rohöls über die Straße von Hormuz verschifft. Dann kam die Blockade. Das hat viel verändert. Inzwischen haben sich Alternativrouten gefunden, etwa über Pipelines durch Saudi-Arabien. Nun sinkt der Preis, weil sich die Situation zwischen dem Iran und den USA entspannt hat. Wenn die Mengen von früher wieder durch die Straße von Hormuz geliefert werden können, zusätzlich zu den Alternativen, dann sei theoretisch eine wahre Ölflut möglich, sagt der deutsche Energieexperte Steffen Buchholz. Zumal der wichtige Abnehmer China inzwischen gelernt habe, mit weniger Öl auszukommen. Und wohl auch in Zukunft weniger brauchen werde als bisher, so Buchholz.
Also der Höhepunkt des Ölverbrauchs in China ist vermutlich schon überschritten. Wir haben dort zum einen eine sehr stark wachsende Elektromobilität, die den Ölverbrauch bei PKWs, aber allmählich auch bei LKWs reduziert. Und der andere Faktor ist der, dass man in der Petrochemie, die ja in China vor allem über Rohöl auch läuft, Überkapazitäten aufgebaut hat, die man jetzt langsam wieder abbaut.
Zusätzlich hat die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC, ihre Ölförderziele erneut erhöht. Also noch mehr Öl in einem Markt, in dem bereits ausreichend Öl vorhanden ist. Ein Überangebot an Öl und damit eine weitere Preisspirale nach unten hält Energiemarktexperte Johannes Benini aber für unwahrscheinlich.
Ich gehe davon aus, dass in den nächsten vier Monaten es hier schwer darstellbar ist, dass die Preise großartig fallen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Preise zwischen 70 und 80 Dollar pro Fass einpendeln werden. Es kann auch einen Ausrutscher geben in Richtung 65 Dollar. Aber Sie werden jetzt hier eine Bodenbildung feststellen.
Der Schritt der OPEC, die Förderziele zu erhöhen, findet derzeit nur auf dem Papier statt, so Benini. Auslöser dafür sei die Unzufriedenheit mancher OPEC-Mitglieder. Die Vereinigten Arabischen Emirate etwa haben die Organisation verlassen, weil sie sich bei der Ölförderung zu sehr eingeschränkt sahen. Der Irak drohte kürzlich mit einem ähnlichen Schritt, so Benini.
Das Ziel der OPEC wird momentan sein, dass jedes Mitgliedsland produzieren kann, was es will. Das ist meine Interpretation, weil es wird dann darum gehen, wenn der Markt sich wieder eingependelt hat, festzustellen, wer kann denn überhaupt wie viel produzieren.
Und dann würden die Fördermengen womöglich niedriger ausfallen als am Papier. Und niemand könne sagen, ob die Straße von Hormuz nicht plötzlich doch wieder blockiert wird. Auch dann sei von einem Überangebot schnell keine Rede mehr.
In der Justizanstalt Hirtenberg ist im Vorjahr ein Insasse, ein Häftling, gestorben. Eine Kommission hat den Vorfall untersucht und ihr Bericht ist vernichtend. Die Missstände, die er aufzeigt, sind seit Jahren bekannt. Der Tod des Häftlings in Hirtenberg war laut diesem Bericht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit vermeidbar. Die Kommission, die hat jetzt einige Empfehlungen an die Justizministerin und die Volksanwaltschaft fordert, dass die rasch umgesetzt werden. Bernd Kuschu.
Volksanwältin Gabi Schwarz fühlt sich mehr als bestätigt durch den Bericht der Hirtenberg-Untersuchungskommission und sagt zur Unterbringung und Betreuung psychisch kranker Häftlinge:
Wenn da jetzt nicht endlich Bewegung reinkommt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Es braucht dringend mehr Personal und es muss sich etwas ändern. Die Volksanwaltschaft ist dazu da, um konstruktiv etwas beizutragen zu Verbesserungen. Wir wurden nicht gehört. Ich hoffe, wir werden jetzt besser gehört.
Die Volksanwältin hatte sogar konkret gefordert, dass aus sogenannten gesicherten Hafträumen die Betonbetten entfernt werden. Der später verstorbene Häftling hat sich dann an einem solchen Bett verletzt.
Ich habe 2023 der damaligen Justizministerin Alma Sadic einen Brief geschrieben, wo es genau um diese besonders gesicherten Hafträume in Hirtenberg gegangen ist und habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass das zu beseitigen ist. Was ist passiert? Nichts. Und im Jahr 2025 hatten wir dort einen Toten.
Schwarz fordert nun vor allem mehr Gefängnispsychiater und Psychologinnen.
Es gab zum Beispiel 2,5 Jahre in Favoriten, in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, keinen Psychiater und keine Psychiaterin.
Reinhard Klaushofer, leitender Menschenrechtsexperte der Volksanwaltschaft für die Gefängnisse, kritisiert die Generaldirektion für die Justizanstalten und damit indirekt wohl den Generaldirektor im Justizministerium Alexander König. Die Anstellung von Gefängnispsychiatern und Psychologen scheitere nicht nur am Geld, meint Klaushofer.
Es geht auch um die Frage, inwieweit die zentrale Steuerung in der Generaldirektion auf diese Situation schon lange hätte reagieren können. Also es ist nicht allein dem Budget geschuldet, sondern es ist auch eine Frage des Managements. Und ich sehe, dass auf der Anstaltsebene viel mehr an Unterstützung gewünscht wird seitens der Generaldirektion, die auch de facto zum Teil nicht vorhanden ist.
Vieles scheitere aber auch an den psychiatrischen Spitalsabteilungen.
Es werden zum Teil Personen, obwohl es eine Aufnahmepflicht gibt, mitunter nicht aufgenommen. Aber einfach auch schon mangels Kapazitäten. Und wenn sie kurz aufgenommen werden, werden sie relativ rasch wieder zurück in die Anstalten geführt. Das war in Hirtenberg ja davor auch der Fall. Und dort fehlt aber vollkommen das Betreuungsmanagement für solche Menschen.
Volksanwältin Schwarz erwartet sich nun die rasche Umsetzung zumindest eines Teils der 78 Empfehlungen der Hirtenberg-Untersuchungskommission. Die grüne Justizsprecherin und frühere Ministerin Alma Sadic hält das nicht für realistisch. Das Budget für den Strafvollzug sinke und somit fehle Geld für Baumaßnahmen und zusätzliches Personal.
Und im Journal um 8 ist dazu dann der oberste Justizgewerkschafter zu Gast, Norbert Dürnberger. Als hysterische Liebeserklärung an Großbritannien und seiner Bewohner wurden die Bilder des Fotografen Peter Dench schon mal bezeichnet. Dabei schaut er gerade dorthin, wo es wehtut, zu den trauernden Landsleuten beim Begräbnis der Queen oder zu alkoholgeschwängerten Volksfesten in englischen Küstenorten. Ausschnitte aus seinem Werk sind jetzt beim Fotofestival La Gacille in Baden zu sehen. Wolfgang Popp.
Eine ältere Dame sitzt auf einem thronartigen Sessel mitten auf einer abgesperrten Straße in einer englischen Kleinstadt. Auf dem Kopf trägt sie eine selbstgebastelte Kartonkrone und in der rechten Hand schwenkt sie den Union Jack, die Flagge des Vereinigten Königreichs. Am Bild daneben herrscht Volksfeststimmung. Mitten in einer Menschenmenge sitzt eine Frau auf dem Schoß ihres Freundes. Daneben steht ein Tisch voller Flaschen. Der Prosecco wird hier aus großen Plastikbechern getrunken. Wie kommt man den Menschen dermaßen nahe, Peter Dench?
I sometimes wear a cardigan. You know, because no one's offended.
Manchmal trage ich eine Strickweste, weil sich niemand von einem Typen in Strickweste provoziert fühlt. Manchmal gebe ich auch eine Runde aus und außerdem versuche ich immer gleich zu Beginn einer Veranstaltung vor Ort zu sein. Denn wenn die Leute sich an mich gewöhnen, solange sie noch nüchtern sind, wissen sie später, wenn es chaotisch wird, dass ich kein übler Kerl bin.
If they see me again, they know I'm an okay guy.
Mit dem Fotografieren in alkoholschwangerer Atmosphäre kennt Peter Dench sich aus. Die Reportage, mit der er 2003 einen World Photo Award gewann, widmete sich nämlich dem Thema Drinking of England.
Growing up in Britain, there are certain things that were on my radar from a very early age, and alcohol was right up there.
Verlässt Peter Dench seine Heimat, dann zieht es ihn nach Osten, genauer in die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. So hat er 2023 Transnistrien bereist, das eigentlich Teil der Republik Moldau ist, allerdings eine de facto Regierung besitzt, die von Russland gestützt wird.
There's 1500 Russian troops permanently based there.
Es sind dort 1500 russische Soldaten stationiert. Lenin-Statuen stehen noch immer vor den Regierungsgebäuden. Die Straßen sind nach Feiertagen aus der Sowjetzeit benannt. Und es ist das einzige Land der Welt, das immer noch Hammer und Sichel auf seiner Flagge trägt.
Im heurigen Frühjahr hat Peter Dance Belarus besucht. Eingereist ist er mit dem öffentlichen Bus von Polen aus an einem historisch aufgeladenen Grenzort.
I went for Victory Day, which is May the 9th.
Ich kam am 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, nach Brest und dokumentierte die Feierlichkeiten in der Stadt. Dort gibt es in einer Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg ein bombastisches Monument mit einem riesenhaften Kopf aus Beton, genannt Mut.
Was Peter Denschs Fotos auszeichnet, dass die Farben genauso knallen wie die Geschichten, die in den Bildern stecken, und dass er die Ironie genau zu dosieren weiß. Denn wie sagte er so schön am Ende unseres Gesprächs, Humor verändert sich ständig und es ist eine ganz feine Linie, der man da folgen muss.
You have to tread the line. It's a fine line.
Und jetzt schauen wir noch rüber ins Nachrichtenstudio zu Martin Balder.
In der türkischen Hauptstadt Ankara kommen heute die Staats- und Regierungsspitzen der NATO-Staaten zu einem zweitägigen Gipfeltreffen zusammen. Es geht unter anderem um Milliardenhilfen für die Ukraine im Kampf gegen die russischen Aggressoren, aber auch um die Zukunft des Bündnisses angesichts der drohenden Abkehr der USA unter Präsident Donald Trump. Trump hat die Verbündeten immer wieder dafür kritisiert, nicht genug für ihre Verteidigung auszugeben. Die Ukraine hat unterdessen nach russischen Angaben einen massiven Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt. Seit gestern Abend seien rund 430 Drohnen gegen die russische Hauptstadt losgeschickt worden, so Bürgermeister Sergei Sobranin. Die meisten seien schon in großer Entfernung neutralisiert worden, 36 erst beim Anflug auf Moskau. Gestern hatte Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurden mindestens 22 Menschen getötet. In der Straße von Hormus ist ein Öltanker von einem unbekannten Projektil getroffen worden. Auf dem Schiff sei ein Feuer ausgebrochen, so die britische Behörde für maritime Sicherheit. Berichte über Verletzte oder Gefahren für die Umwelt gebe es nicht. Das Nachrichtenportal Axios berichtet, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens 2 Raketen auf Schiffe in der Meerenge abgefeuert.
Nicola Biermeier ist zwischenzeitlich zu mir gekommen, jetzt also noch zum Wetter. Nicola, gestern hat es einige Regenschauer und nirgends in Österreich mehr als 30 Grad gegeben, aber das ändert sich heute wieder.
Im Flachland sind heute vielerorts wieder 30 Grad und knapp darüber zu erwarten. Außerdem ist es tagsüber meist trocken. Auch in den kommenden Tagen werden immer irgendwo in Österreich die 30 Grad erreicht. Morgen und übermorgen, speziell im Süden und im Westen, ab Freitag wieder verbreitet. Eine so große Hitze wie Ende Juni ist allerdings nicht zu erwarten. Derzeit in Wien und Eisenstadt bewölkt bei 22 Grad, St. Pölten wolkig 20, Linz und Salzburg heiter 19, Innsbruck heiter 15, Bregenz heiter 21, Graz bewölkt 19 und Klagenfurt heiter 17 Grad. Sonnenschein und Wolken wechseln heute. Auch wenn die Wolken zeitweise recht dicht werden, bleibt es meist trocken. Es frischt lebhafter bis starker Westwind auf und die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad. In 2000 Meter Höhe hat es zwischen 12 Grad am Schneeberg und 17 Grad in den Karnischen Alpen.
Dankeschön, Nicola Biermeier. Um 8 Uhr melden wir uns wieder und bis dahin geht's retour zu Sophia Dessel und guten Morgen mit Ö1.
Herzlich willkommen und einen angenehmen Dienstagmorgen.